Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Einfach Deep Podcast. Heute mit einer neuen Deep Talk Folge. Und bevor wir in das Gespräch reingehen, möchte ich gerne mit einem kurzen Disclaimer in diese Podcast-Folge starten, weil es ist eine ganz besondere Podcast-Folge, die dich heute erwartet. Ich habe heute im Gespräch die wundervolle Katharina Nauka. Katharina ist Herausgeberin mehrerer Online-Kongresse und wird im April 2026 das nächste Mal den Gegen Missbrauch 2.0-Kongress abhalten und durchführen. Dieser Kongress beschäftigt sich mit dem Thema Missbrauch. Und genau über dieses Thema habe ich auch in dem Interview mit Katharina gesprochen, auf eine sehr ehrliche, authentische und tiefe Art und Weise. Ich möchte daher von Anfang an sagen, dass wenn dich dieses Thema selber persönlich betrifft, du Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast und du dich womöglich getriggert fühlen könntest, sei einfach achtsam, wenn du diesen Podcast hörst. Und wenn der Podcast etwas in dir auslöst und du generell Schwierigkeiten hast, mit dem Thema umzugehen, empfehle ich dir sehr, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich wünsche dir dennoch und vor allem viel, viel Freude und Erkenntnisse bei diesem Gespräch mit Katharina. Wenn dich das Thema generell interessiert, weil du betroffen bist oder jemanden kennst, dann empfehle ich dir sehr, bei dem Kongress mit dabei zu sein. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes, auch den Link zur Anmeldung. Und jetzt viel Freude hier im Einfach Deep Podcast. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Deep Talk Folge im Einfach Deep Podcast. Und ich habe heute einen Gast hier. Und ich freue mich so unglaublich über das Gespräch. Es ist ganz spontan entstanden tatsächlich. Sie hat gefragt, ey, ich habe eine super Idee, lass das doch einfach machen. Und dann kommt sie mit diesem Thema und denkt so, oh krass, das wird ein deepes Gespräch, das wird ein ganz tolles Format. Und ich freue mich heute, Katharina Nau, jetzt habe ich es direkt verhauen mit dem Namen. Ist egal. Wir machen das gleich. Du hast schon gesagt, der Name, der ist immer schwierig auszusprechen für andere. Und ich habe extra noch gefragt. Macht aber überhaupt nichts. Das trägt dir zur Authentizität bei. Wir sprechen heute, Katharina, über ein ganz krasses Thema, zu dem du dich committed hast, das nach draußen zu bringen. Du machst das zweite Mal einen Kongress dazu. Ja, und es geht um das Thema Missbrauch. Und ich freue mich sehr, heute mit dir ein ganz intensives Gespräch zu führen, nicht nur über den Kongress, sondern auch über vor allen Dingen deine Geschichte, warum du dich dem Thema angenommen hast. Und ich weiß nicht, das ist direkt so ein Thema gewesen, wo ich gedacht habe, hey, ich möchte jetzt auch mal Gesicht zeigen dafür, weil das ist, taucht so oft auch auf in meiner Arbeit, wenn ich mit Menschen arbeite. Und ganz oft ist es so ein Tabuthema, über das noch nicht gesprochen wird. Und ihr sagt einfach so, weißt du was, ich mach das ganz sichtbar, ich gehe damit nach draußen. Und deswegen jetzt erstmal herzlich willkommen im Podcast, herzlich willkommen hier im Gespräch. Und schön, dass du da bist und dass wir über das Thema sprechen können.
Ja, ich freue mich voll. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugestimmt hast und wir jetzt zum zweiten Mal ein Interview führen. Also vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen inspirieren, tief blicken lassen, Eindrücke vermitteln und vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen Mut machen für den eigenen Weg.
Ja, großartig. Und das weiß ich, weil wir haben schon ein Gespräch geführt. Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her. Glaube ich ungefähr. Ich weiß nicht, irgendwann letztes Jahr dürfte es gewesen sein.
Oder ja,
ist es
schon halbes länger Jahr her? Ungefähr.
Ja, okay, gut. Ist ein halbes Jahr her, die Zeitrechnung heutzutage ist immer sehr wild. Und ihr habt eine ganz tolle Geschichte, ja. Also du lebst in Portugal mit deiner Familie, mit deinen drei Kindern und du bist seit vielen, vielen Jahren dabei, wirklich nicht nur Menschen zu inspirieren, sondern auch wirklich mit auf die Reise zu nehmen, die Reise hin zu sich selbst. Und ich weiß, dass deine Geschichte natürlich auch sehr stark davon geprägt war, nach innen zu gehen und nach innen zu schauen. Vielleicht magst du noch mal kurz den Loop schließen mit dem Namen, dass die Zuhörer alle so, ja, aber wie heißt sie denn jetzt? Wie heißt sie denn jetzt? Ja, und dann vielleicht so ein bisschen erzählen, wo seid ihr gerade? Was ist gerade so in eurem Lebensmittelpunkt, bevor wir dann so ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen?
Ja, also ich bin Katharina Nauka. Es wird halt ganz anders geschrieben und man kann es auch nicht wissen, wenn man nicht fragt. Ich hätte es dir sonst ja auch noch gesagt. Den Namen habe ich mir angeheiratet. Und genau, und ich lebe in Portugal, wie du schon gesagt hast. Meine Kinder sind zwischen 10 und 16. Ich habe zwei Jungs und ein Mädchen, auch in der Reihenfolge. Und wir sind vor über 9 Jahren mittlerweile auf Reisen gegangen, mein Mann und die Kinder und ich. Haben ganz lange im Wohnmobil gelebt oder temporär in Communities und so weiter. Und ich habe gemerkt, Das war anfangs einfach nur Flucht. Ich wollte weg. Ich wollte nicht mehr das haben, was ich hatte. Ich konnte das auch nicht mehr großartig wertschätzen. Da war zu viel im Argen. Und als wir gegangen sind, habe ich das aber gar nicht kapiert an der Stelle. Ich wollte einfach nur flüchten. Und was die Reise aber mit sich gebracht hat, bis heute, ist eine tiefe, tiefe Innenschau in das, wer bin ich denn eigentlich? Und wie kann ich aus, sorry, der ganzen Scheiße, die ich erlebt habe, im besten Fall Gold machen? Nicht Gold im Sinne von, wie kann ich Millionen verdienen, ja, sondern Gold im Sinne von, wie kann ich wieder zu mir finden? Wie kann ich herausfinden, wer bin ich denn eigentlich im Kern ohne die ganzen belastenden Dinge, die ich erfahren habe? Also als wer bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Und ja, daraus entwickelt hat sich, dass ich eigentlich ziemlich mehrgleisig fahre, auch beruflich. Ja, also ich mache meinen Gegenmissbrauch-Kongress jetzt zum zweiten Mal. Andererseits mache ich Frauenkreise online, was sehr, sehr gut funktioniert, vor allen Dingen für Betroffene. Ich bin aber auch mit einer Marketingagentur unterwegs, mit meinem Mann zusammen. Ich habe für große Firmen Texte geschrieben. Also ich habe einen eigenen Blog. Also ihr merkt schon, ich bin mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so suchend, aber ich habe erfahren, dass ich einfach jemand bin, der sehr vielseitig ist und versuche, das alles so, was mir taugt, in mein Leben zu integrieren. Und der Gegenmissbrauch-Kongress, der jetzt im April stattfindet, ist halt ein Teil meiner, ich würde gar nicht sagen Arbeit, sondern einer eigenen Heilungsreise auch immer noch und einer tiefen Verbundenheit mit dem Thema aufgrund meiner eigenen Geschichte, wo ich merke, irgendjemand muss es machen. Es muss nach draußen. Wir müssen dieses Tabu brechen, wenn wir uns überlegen, jedes dritte Kind ist von Missbrauch betroffen. Und dann denken wir alle, ja, es betrifft nur Mädchen, ist aber nicht so. Jeder siebte bis achte Junge. Und da müssen wir uns nur mal in eine Schulklasse stellen und werden da, müssen wir 1, 2, 3, 4, 5 durchzählen. Und dann, glaube ich, fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Es ist ein leider immer noch relevantes Thema, hochrelevantes Thema und hochtabuisiertes Thema. Und was ganz oft immer noch stattfindet, ist, dass Opfer sich einigeln, sich schämen, sich Schuld zuweisen. Und da möchte ich raus, da möchte ich anderen auch raushelfen, weil genau das sollte nicht passieren, sondern dass wir wieder rauskommen aus diesem Teufelskreis von Opfer. Ja, und deswegen sage ich auch immer, es sind Betroffene, keine Opfer. Wobei ich finde, jeder darf auch Opfer sein. Ja,
Ja,
also.
das ist ein spannender Punkt direkt. Also, weil
Ja.
ich denke, jeder Betroffene würde sich schon ab einem oder einem gewissen Stand oder einem Zeitpunkt schon als Opfer bezeichnen. Wann, ab welcher Bewusstseinsstufe kommst du raus und kannst das umframen? Ja, also dafür musst du ja ein bisschen Arbeit gemacht haben, gehe ich von aus.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen auch nochmal, du darfst Opfer sein, solange du
Ja.
möchtest. Die Frage ist auch, wie viel Wert lege ich auf Worte? Ja, die einen
Ja.
würden sagen, ich bin ein Leben lang Opfer. Und für die ist das aber keine Ausrede, in Anführungsstrichen, zu sagen, ich mache nichts aus meinem Leben.
Ja.
Für mich persönlich, und das ist nur meine ganz eigene Wahrheit und mein ganz eigener Weg, ist Betroffene zu sein. Etwas, was ein Teil von mir ist. Ja, und da gibt es aber noch einen ganz anderen Teil. Der ist nicht betroffen, sozusagen. Und der ist mächtig, schöpferisch, kreativ. Und der kann sozusagen wieder viel, viel größer werden, nachdem wir natürlich alle Opfer waren. Ja. Also da mag ich gar nicht jetzt hier rum Krümelkackern mit diesem Wort. Wenn du
Ja.
sagst, du fühlst dich als Opfer, fühl dich als Opfer. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich nenne es nur lieber betroffen.
Ja, ich habe so viele Fragen, Katharina, jetzt wo du ge gesprochen hast. Das ist
Horus.
total spannend. Und wir haben im Vorfeld, haben wir kurz gesprochen und ich habe dich auch gefragt, wie offen willst du über das Thema sprechen, sowohl allgemein als auch in deiner Geschichte und so weiter. Und ich hätte jetzt noch 100 andere Fragen zu deinem Leben, weil dein Leben ist sehr aufregend. Ja, ihr habt 2016, glaube ich, irgendwie sowas, ja, die Zelte abgebrochen, seid raus ins Ausland. Ihr macht die Freilernerschule sozusagen mit euren Kindern schon ganz lange. Das Thema Freiheit ist steht so ganz oben drüber irgendwie, ja, frei als Familie ist euer Brand und so. Darüber gäbe es allein schon drei Podcasts zu machen, nehme ich an,
Ja.
so, ja. Aber ich merke schon gerade auch so, dass es das wirklich so ein krasses Herzensthema für dich ist. Liegt es auch, also natürlich zum einen gehe ich von aus, aufgrund deiner eigenen Geschichte, Ich vermute aber auch, dass dir das so nahe geht, das auch bei anderen zu sehen, was das macht in deren Leben. Wie ist das heute für dich, wenn du, und in deine eigene Geschichte gehen wir noch rein, aber wenn du Menschen vor dir hast, so in diesen Frauenkreisen oder vielleicht auch einfach im Bekannten- und Freundeskreis, ja, vielleicht auch, ne, Freunde von euch, die mit den Kindern befreundet sind und so weiter, was macht es mit dir? Was passiert da in dir?
Also das Erste, was ich fühle, ist ein total tiefes Mitgefühl. Ja, und das sage ich auch immer. Und es ist unfassbar, wie viele sich bei mir melden, seitdem ich mich selber damit geoutet habe, 2018. Und wie viele kommen und sagen, darf ich dir mal was erzählen? Ja, darf ich mal sozusagen mich bezeugen lassen von dir? Weil ich sage immer, und da sind wir auch in der Traumapsychologie direkt angekommen, bitte glaubt jemandem erstmal. Ja. Also zu sagen, du bildest dir das ein, du bist so sensibel, das hat gar nicht stattgefunden, ist das Schlimmste, was man machen kann. Und ich glaube, die Menschen spüren, dass ich so nicht bin. Ja, das ist nicht Teil meiner Persönlichkeit, jemandem etwas abzureden, was er so empfindet. Ich weiß aber, dass es vielen Betroffenen passiert, dass sie das Gefühl bekommen, sie würden sich das einbilden. Und bei mir habe ich das Gefühl, wissen viele, nein, sie sind da sicher. Das ist ein sicherer Space sozusagen. Und es gibt wirklich ganz viele auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis, die sich geöffnet haben, wo ich sehr, sehr, sehr dankbar für bin, weil das ist ein erster Schritt der Heilung. Ja, also viele laufen damit jahrzehntelang rum, die haben das teilweise nicht immer ihren Männern oder Frauen erzählt. Und dann machen sie aber auf einmal diesen Raum auf und öffnen sich, wie weit auch immer. Ja, und wenn ich nur sage, mir ist das auch passiert, es muss ja keine Details geben. Und damit ist es wie, als würde so ein Damm gebrochen werden. Und endlich hört mich mal jemand. Und endlich vertraut mir jemand. Und endlich ist jemand da. Und das ist schon so etwas, wo ich merke, da fühle ich ganz, ganz tiefe Dankbarkeit, wenn sich jemand anvertraut und jemand kommt und
Ja,
redet.
wundervoll. Ich meine, ich merke das natürlich auch in meiner Arbeit, wenn wir Tiefenarbeit machen. Das ist, kennst du sicherlich auch so diesen Moment, die Statistiken sind das eine. Aber dann das andere ist, oh, dem ist es passiert oder der ist passiert, hätte ich nie gedacht. Oder was auch immer, ne? Diese Strategien und diese Schutzstrategien, die wir, sage ich jetzt mal, entwickeln nach so heftigen emotionalen und auch körperlichen Ereignissen, traumatischen Ereignissen, die sind ja wirklich krass, so dass du manchmal das vielleicht auch gar nicht merkst. Und ich denke, gerade Menschen, denen, so beobachte ich das, denen auch wirklich heftige Dinge passiert sind, die sind besonders gut darin geworden, dass du es nach außen nicht merkst. Und im Inneren passiert aber ganz viel. Es passiert ganz viel über ganz lange Zeit. Und dieser erste Schritt in die Öffnung, würdest du sagen, das ist eigentlich schon der wichtigste Schritt in dem ganzen Heilungsprozess, oder?
Kommt drauf an. Also natürlich ist es erstmal der wichtigste und auch tatsächlich der mutigste Schritt,
Ja.
weil es braucht eine ganze, ganze große Portion Mut, sich damit zu zeigen. Und gleichzeitig möchte ich jeden, der hier zuhört und ähnliche Erfahrungen gemacht hat auch inspirieren und ermutigen, weiterzumachen, weil es einmal zu erzählen ist gut. Es holt dich auch aus dieser Starre raus, aus dieser Dissoziation, was auch viele Menschen über Jahrzehnte erleben, dass sie das abgespaltet haben von sich selber und sich dann fragen, boah, warum läuft mein Leben eigentlich so kacke, wie es ist, ja? Und wenn dann aber das auf einmal aufgemacht wird, dieser Raum, und ja, sage ich mal, die Wahrheit ans Licht kommt, dann passiert etwas und das muss man aushalten können. Also das
Ja.
ist Arbeit, die dann folgt. Und ich
Das ist
wünsche
total
mir,
Arbeit
dass
und
man macht.
braucht natürlich auch von außen viel Stabilität. Ja, einmal die Menschen, die dann mit dir arbeiten oder auch im besten Fall natürlich Umfeld, Familie, Partner. Jetzt ist es natürlich so, dass ganz viele Menschen genau deshalb nicht sprechen, weil sie eben diese Unsicherheit fühlen. Wie reagiert mein Partner? Wie reagiert die Familie? Wie reagiert mein Umfeld? Was passiert auf der Arbeit, wenn ich das Thema anspreche und so weiter? Das heißt, es ist auf der einen Seite ein individuelles Thema, auf der anderen Seite aber auch ein ganz großes gesellschaftliches Thema, wo es um Tabus geht, wo es um Wahrheit geht, wo es um all diese ganzen Aspekte geht. Mich nimmt es sehr mit, tatsächlich. Also so von der Tragweite her. Eine Frage, die ich am Anfang schon irgendwie so im Kopf hatte, war, weil jetzt mit Sicherheit viele auch zuhören und so, entweder fühlen sich einige angesprochen, weil sie selber Dinge erfahren haben, vielleicht fühlen sich auch Menschen angesprochen, die sagen, ich weiß gar nicht so recht, war das Missbrauch oder war das kein Missbrauch? Manche wissen es vielleicht gar nicht mehr, aber da ist immer die ganze Zeit so ein Gefühl. Das habe ich tatsächlich überraschend oft in Seminaren, wo Menschen sagen, ich kann mich an nichts erinnern, aber irgendwas fühlt sich komisch an. So, und dann stellt sich für mich so die Frage, Katharina, wo fängt Missbrauch an und wo hört es auf?
Ganz, ganz schwierige Frage. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon öfter gestellt.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir jetzt von sexuellen Übergriffen reden, müssen wir nicht darüber sprechen, ob es Missbrauch
Ja.
ist. Aber es gibt ja noch viele verschiedene andere Arten davon. Und ich glaube, Missbrauch, oder sagen wir mal, Trauma beginnt immer da, wo wir uns hilflos und ohnmächtig fühlen, wo Grenzen überschritten werden. Und das kann auch emotionaler Natur sein. Das können Sprüche sein, die wir hören. Nicht nur körperlich, das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Und wo wir in der Regel auch mehrfach das Gefühl haben, ich komme hier nicht raus. Dass ich, also, ich sag mal so, die Spitze vom Missbrauch für mich persönlich ist Todesangst tatsächlich. Ja, das Gefühl wirklich, ich sterbe gleich. Und der Beginn ist aber eigentlich, also auch laut Definition von Trauma, Trauma ist ja, steht für Wunde übersetzt, ja, ist wirklich, wenn wir das Gefühl haben, ich bin in einer Situation, in der ich nicht mehr in der Lage bin, selber rauszukommen. Und das möchte ich gerade nochmal ganz schnell differenzieren mit Überforderung. Überforderung ist etwas ganz Normales, ein menschliches Phänomen, hat aber nichts mit Trauma zu tun erstmal. Ja, Überforderung heißt, oh, mir ist gerade alles zu viel, ich muss mich eigentlich erstmal strukturieren, lasst mich alle in Ruhe. Ja, das hat nichts mit Trauma zu tun. Trauma fängt da an, wo ich nicht mehr in der Lage bin, selber rauszukommen. Also das ist wichtig zu verstehen, weil manche nutzen den Begriff auch so inflationär,
Ja.
so, ja, ich bin traumatisiert. Ja, was hast du denn erlebt? Ist
Ja,
es
ja.
etwas gewesen, was dir, was sich tief eingebrannt hat, wo du das Gefühl hattest, ich stecke, ich komme hier nicht raus, ich bin überwältigt von jemand anderem. Dann können wir darüber reden, ob es Trauma ist. So.
Gabor Maté unterscheidet so, es gibt ja verschiedene unterschiedliche Traumadefinitionen und so weiter, und er stellt immer wieder heraus, dass es eigentlich so zwei Arten gibt. Es gibt dieses eine Ereignis, was wie so ein Schockmoment ausgelöst hat, und es gibt auch so diese Ereignisse, die immer wieder so kleine
Ja.
Spitzen kommen oder so, ne, so sich wiederholen, und das Zweiteres oft das Unentdeckte ist. Beim Ersteren gibt es vielleicht eine Erinnerung an einen Moment, aber das Zweitere ist so dieser schleichende Prozess von. Ja, und
Genau.
was ich erlebe, ist ganz oft tatsächlich auch die zweite Variante, die so irgendwie, weiß ich nicht, ja, oft einfach unentdeckt bleibt, wo Menschen dann nicht wissen, was es ist.
Ja, und das meinte ich eben mit, es ist nicht nur körperlich oder
Ja.
sexuell, sondern es ist wirklich oft emotionaler Missbrauch. Und ganz viele erschrecken sich, wenn ich das so offen sage, weil sie sagen, ja, aber ach Mann, meine Eltern, die haben es ja auch nicht so gemeint und die wussten es ja auch nicht besser. Es geht auch nicht um die Schuldfrage im ersten Moment, sondern darum, was hat es mit mir gemacht? Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe da echt mit zu kämpfen heute noch in meinem Erwachsenenleben, dann lohnt es sich hinzugucken.
Ja.
Und ich wollte noch mal kurz was sagen zu denen, die sagen, ja, ich kann mich nicht richtig erinnern. Unser Körper erinnert sich.
Ja.
Und das reicht.
Und weißt du, das ist ganz krass. Ich nutze den Spruch auch immer in den Programmen, weil das ist auf der einen Seite natürlich ein super Tool, um an den Kern zu kommen und ich sag mal, diesen Release dann auch zu machen, diese aufgestaute Energie, Emotion oder eben einfach eine neue Erfahrung zu machen. Auf der anderen Seite ist auch so, manche haben dann so Angst, ha, jetzt habe ich das befreit, oder jetzt habe ich das in Heilung gebracht. Was ist, wenn das wieder zurückgeht und so? Und auch da kann man auch immer sagen, der Körper erinnert sich. Der Körper erinnert sich einfach an jegliche Erfahrung. Wir müssen ihm nur
Ja.
Raum geben, ja. Jetzt hören hier sicherlich Menschen zum einen zu, weil sie selber betroffen sind oder selber Erfahrungen gemacht haben im Leben. Und dann hören auch Menschen zu, die selber nicht die Erfahrung gemacht haben, aber Menschen kennen. So, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, zweischneidig oder zwei Aspekte, die sicherlich auch dein Ziel sind mit dem Kongress und mit dieser Arbeit nach außen. Das eine ist, Menschen eine Hand zu reichen, denen was geschehen ist und auch Menschen aufzuklären, wie gehe ich damit um? Was ist denn so, vielleicht mal, um das auch so ein bisschen mitzunehmen, diese wirkliche Empfehlung, wie gehe ich damit um, wenn jemand zu mir kommt? Du hast vorhin schon gesagt, glaub erstmal im ersten Moment das alles. Ja, es klang auch so, wieso das ist erstmal das Wichtigste so, ja? Also ernst genommen zu werden oder jemand ernst zu nehmen. Aber was sind so diese Dinge, die ich tun kann, wenn es um jemanden geht in meinem Umfeld? Ja?
Also genau, das Glauben ist erstmal die absolute Grundlage für alles, weil damit ermöglichst du ja auch der Person, sich weiter zu öffnen, ins Vertrauen zu gehen. Und gleichzeitig mag ich auch all die Menschen, die ja denen etwas anvertraut wird, auch sagen, es ist auch okay, wenn du überfordert bist. Ja, es ist auch okay, wenn du sagst, wow, was soll ich jetzt damit tun? Ja, wie, und genau das auszusprechen. Also wirklich dann auch auf eine Augenhöhe zu gehen und nicht zu glauben, du musst jetzt den Psychologen für dein Gegenüber spielen, sondern wirklich zu sagen, vielleicht auch auszusprechen, wow, ich fühle mich gerade total berührt, dass du mir das erzählst und gleichzeitig merke ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade selber so überfordert. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Ja, also wirklich mit einer Frage in dieses Gespräch weiter reinzugehen, weil ich glaube, ganz viele, und wir haben auch sehr viele Menschen mit Helfersyndrom auf der Erde, die denken dann, sie müssen dann den Samariter spielen und sie müssen dann direkt den nächsten Therapeuten raussuchen und traumasensible Therapie und was weiß ich, aber das kann so überfordernd sein für jemanden, der vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben sich öffnet damit, dann wirklich zu sagen, was kann ich jetzt für dich tun? Wie könnte ich jetzt für dich eine Stütze sein? Und selber authentisch zu bleiben, das ist das Beste, glaube ich, was man machen kann.
Ja. Wie ist dein persönlicher Weg gewesen? Ich würde gerne das auch ein bisschen beleuchten, Katharina. Du hast im Vorfeld schon gesagt, du möchtest damit auch, ne, das war ein Schritt, dich damit zu zeigen. Aber vielleicht beschreibst du so deinen Prozess mal so von, ich habe jahrelang das in mir getragen und irgendwann war der Moment, wo du gesagt hast, ich gehe damit auch raus und ich spreche darüber. Mit wem hast du da als erstes gesprochen? Vermutlich war nicht das erste das Social Media Posting oder ich weiß es nicht, sondern ne, also da geht es ja um ganz, ganz andere Dimensionen. Vielleicht magst du das so ein bisschen beleuchten.
Ja, also ich versuche mich mal kurz zu fassen.
Ja, klar,
Also
Riesengeschichte dahinter. Ja.
genau,
Ja.
mal die wichtigsten Stationen. Also ich habe als junges Mädchen sexuellen Missbrauch erlebt und zwar von einem Menschen, den ich sehr gut kannte und der mir sehr vertraut war. By the way, ist das die häufigste Art des sexuellen Missbrauchs von jemandem, den man sehr gut kennt. Das hat mich in meinem Ur- und Grundvertrauen in die Menschheit dermaßen erschüttert damals, dass ich das überhaupt niemandem erzählt habe. Ich habe mir dann immer Ausreden einfallen lassen, warum ich die Person auf gar keinen Fall jetzt wieder treffen kann. So. Und erzählt habe ich das erste Mal tatsächlich einer wildfremden Person im Urlaub. Da war ich 12 Jahre alt. Eine Frau, ich kann dir heute nicht mehr sagen, warum. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich bin zu ihr gegangen, habe gesagt, der hat das und das gemacht. Und interessanterweise war ich so dermaßen unaufgeklärt, ich kannte das Wort Missbrauch überhaupt nicht. Also ich wusste nur, ich habe wahnsinnige Angst vor diesem Menschen, ich hatte Todesangst in der Situation, aber Missbrauch, keine Ahnung. Und sie hat dann eigentlich den richtigen Schritt gemacht, auch wenn ich es mir im Nachhinein etwas anders gewünscht hätte. Sie ist dann eben zu meiner Mutter gegangen und zu meinem Stiefvater und hat ihnen das erzählt, was ich erzählt habe. Ja, und dann fing eigentlich die Tragödie, also hat nochmal so einen neuen Wind bekommen, sage ich mal, denn ich habe dann ganz viele Dinge erlebt, die nicht gut für meine Heilung waren, von das kann nicht sein, sowas macht er nicht, über ja, das musst du dir irgendwie eingebildet haben, über du musst jetzt mal in Therapie gehen, aber alleine. Und die Folge davon war, dass ich magersüchtig geworden bin. Also wirklich gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, sorry, am Arsch lecken, dann gucke ich halt, dass ich hier verschwinde. Ich habe sehr, sehr viele Jahre meines Lebens gedacht, ich bringe mich um. Ja, also vielleicht sollten wir das als Trigger auch nochmal setzen vor das Interview. Hatte die wildesten Rachefantasien. Ja, also ich weiß tatsächlich, wie sich Hass anfühlt. Und auch das habe ich mir lange nicht eingestehen wollen, weil ich wollte ein guter Mensch sein. Ein guter Mensch fühlt keine Rache, aber doch, auch ich habe Rache gefühlt. Und ich bin aus der Magersucht dann wieder rausgekommen nach ein paar Jahren, unter anderem durch Therapien. Ich habe also wirklich sehr, sehr, sehr viel Therapie gemacht in meinem Leben und ich möchte wirklich alle ermutigen, das auch zu tun mit jemandem, mit einem Therapeuten, der, wo die Chemie stimmt. Das ist unfassbar wichtig. Ich habe also auch Therapeuten gehabt, die habe ich gewechselt. Und das hat mich dann immer mehr dahin geführt zu sagen, es ist und wird immer ein Teil von mir bleiben. Und ich habe auch heute noch mit Situationen zu kämpfen. Ja, und das ist okay. Und das, glaube ich, ist für mich einer der wichtigsten Momente meines Lebens gewesen, als ich verstanden habe, es darf Folgen haben. Weil ich dachte immer, ich dachte ganz viele Jahre, ich müsste verzeihen. Ich müsste heilen. Und heilen war für mich, ich werde keine Probleme mehr haben in meinem
Ja,
Leben. Und
alles
alles
weg.
ist tipptopp. Ja, so. Und auch dieses Verzeihen-Ding, jeder kann das halten, wie er möchte, aber ich habe das bis heute nicht geschafft und ich habe den Anspruch auch gar nicht mehr, weil dieser Mensch hat mein Leben so dermaßen versaut, ja, meine Seele und mein Körper zerstört, in gewisser Weise meine Jungfräulichkeit genommen, dass ich sage, ich muss das nicht verzeihen, aber ich darf lernen, damit umzugehen, dass es passiert ist, weil ich kann es nicht mehr ändern. Und das ist für mich der Weg, für mich persönlich, zu sagen, ich mach das Beste draus, so gut es geht.
Ich finde das einen ganz krassen Punkt gerade, Katharina, weil gerade in unserer Aufklärungsbranche oder spirituellen Welt oder wie auch immer heißt es oft so, ne, Verzeihen ist das höchste
Ja.
Thema. Oder und ich muss mich da auch immer reflektieren und auch an die eigene Nase fassen, dieses Thema von alles passiert zu einem Grund im Leben und so weiter. Jetzt sind das natürlich Erfahrungen, da fällt es auf der Verstandesebene brutal schwer zu sagen, so ja, das hat seinen Grund gehabt, des und deswegen und so weiter. Wie siehst du das heute? Also auch so dieses Thema, vielleicht die Seele hat sich ausgesucht, die Erfahrung zu machen in dem Leben und so weiter. Und ich möchte mir gar nicht anmaßen, das zu generalisieren, ja, und zu sagen, so, hey, das ist da auch, ja. Und ich glaube, das ist auch sowieso eine Sache, die jeder für sich selber natürlich auch beantworten muss, seine Lebensgeschichte und seinen
Ja.
Lebensweg. Aber wie gehst du mit diesen Dingen um?
Meinst du, wenn das jemand zu mir sagt? Oder mit dieser generellen spirituellen Blase, sag ich mal?
Ja.
Also ich habe das nicht nur einmal gehört.
Das glaube ich dir.
Unter anderem auch von mir selber, ja,
Ja,
weil ich
krass.
wollte das ja auch glauben. Ja,
Ja.
ich wollte ja auch glauben, ich habe dann Bücher gelesen, so wie wir uns im Himmel verabredet haben, ja. Und er mir beibringt, was Verzeihen bedeutet und sowas, wo ich so
Ja,
denke,
krass. Wow.
Alter, sorry, nee. Also, ja, keine Ahnung, nenn mich nicht weise genug, whatever, ist alles okay für mich, aber für mich, ich wurde da so hart auf den Boden der Tatsachen gedrückt, weil ich gemerkt habe, durch diese ganzen Konzepte, die ich ja auch über Jahre versucht habe aufrechtzuerhalten, also sowohl ich muss verzeihen, als auch wir haben das uns ausgemacht, alles im Leben hat einen Sinn und so weiter. Durch diese ganzen Konzepte habe ich eine Sache für mich so, so deutlich gemerkt. Ich verarsche mich die ganze Zeit selber. Ich gucke mir das nicht richtig an, weil ich glaube, am Ende, ich hätte selber noch eine Schuld daran. Ja, weil das ist nämlich, was es ein Stück weit implizieren könnte. Ja, und da sind wir dann ganz schnell auch beim Thema Täter-Opfer-Umkehr. Ja, vielleicht habe ich das angezogen. Ja, könnte ja sein. Und es gibt sogar Therapeuten und Experten und auch Strafverteidiger und so, die ich interviewt habe, die sagen, ja, es gibt schon bestimmte Kindertypen, sage ich mal, Ausstrahlungen von Kindern, die das anziehen. Und da kann ich total mitgehen, weil ich sage, meine Familie beispielsweise war so dysfunktional, Ja, ich bin überhaupt nicht in Liebe und Stärke aufgewachsen.
Ja.
Natürlich war ich in gewisser Weise das willkommene Opfer. Ja, und man hat mir damals ja auch bestimmte Dinge angedroht in der Situation. Und ich bin da total drauf eingeschossen gewesen, dass das dann auch passiert. Ja, weil ich nie gelernt habe, Nein zu sagen, weil ich nicht gelernt habe, meinem Gefühl zu vertrauen, weil ich mich anpassen musste, schon als kleines Kind. Und das sind für mich aber, das sind Fakten, ja. Und dieses Konzept von, wir haben uns das ausgesucht und ja, was mache ich denn dann damit? Also, das ist so meine Gegenfrage. Was soll ich denn damit machen, wenn ich sage, alles hat seinen Sinn? Ich sage jetzt mal ganz, ganz hart, wenn eins meiner Kinder entführt und gefoltert wird, setze ich mich dann auch hin und meditiere einmal darüber und sage, das hat sich so ausgesucht und ich habe mir das halt auch ausgesucht, die Mama von so einem Kind zu sein. Ey, sorry, nee, da kann ich ganz klar sagen, das kann ich als Mensch kaum aushalten. Ja, dazu bin ich zu sehr Mensch mit Emotionen, mit Fleisch und Blut, als dass ich sagen kann, ach, das hat alles seinen Sinn. Ich glaube, es gibt einen Sinn hinter dem, dass es passiert ist, aber der ist für mich, dass ich sage, ich muss daraus etwas entwickeln, wie Stärke, ja, wie persönliche Entwicklung, wie dass ich zum Beispiel einen Gegen-Missbrauch-Kongress mache und andere teilhaben lasse, ja, an den ganzen tollen Experten, die da sprechen. Ja, da kann ich total mitgehen. Aber ein Leben lang zu sagen, ich habe mir das ausgesucht, da bin ich persönlich raus.
Ja, verstehe ich total gut. Und wie würdest du, oder anders ausgedrückt, manchmal sehe ich Menschen, die da drin tatsächlich wiederum, und daran sieht man so, dass keine Geschichte wie die andere ist und dass ich glaube, das Beste, was wir machen können, jedem Menschen und jeder Seele einen individuellen Raum
Ja.
geben, wo die eigenen der eigene Weg damit, weiß ich nicht, zu finden ist. Weil dann gibt es Menschen, die finden darin ihren Frieden. Die finden
Ja.
darin irgendwie tatsächlich, dass es einen Sinn geben muss, auch irgendwie ein, okay, gut, dann vielleicht sogar das Gegenteil, dann bin ich gar nicht schuld, weil das ist ja, glaube ich, auch oft ein Thema, dass Missbrauchs- und ich sage es jetzt nochmal, Missbrauchsopfer sich dann auch noch als schuldig fühlen. Ja, und kommen dann raus aus der Schuld. Vielleicht, magst du zu dieser Schuldthematik noch ein bisschen was sagen? Weil ich, das begegnet mir immer wieder, ja. Also Schuld und auch Scham natürlich. Und
Ja.
das ist nicht nur, was Missbrauch angeht, sondern generell in unserer Gesellschaft sind das eigentlich so die beiden krassesten Motoren für Dysfunktionalität und all diese ganzen Dinge.
Ja.
Ja, was denkst du über den, über
Bevor ich
darüber im
dazu was
Kontext?
sage,
Ja.
ich möchte dir total beipflichten und sagen, wenn das für dich sich richtig anfühlt, dass du sagst, das hatte einen Sinn. Bitte bleib dabei. Ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt weder richtig und falsch noch in der Trauer noch in der Bewältigung von Situationen. Ja, wenn das dein Weg ist, ist es perfekt. Ja, es geht
Ja.
nicht darum, dass ich dir sagen will, wie du das zu bewältigen hast. Wer bin ich denn? Ja, ich habe nur von meiner eigenen Wahrheit gesprochen und die sieht eben so aus. Und was ich zum Thema Schuld und Scham sagen kann, ist, in der Situation, wo sowas passiert, bekommen wir das Gefühl, wir sind nichts wert. Weil man macht ja mit uns, was man will. Unser Nein zählt nicht, unser Hör auf zählt nicht, unser Körper zählt nicht. Wir werden ja im Prinzip benutzt. Ja, also natürlich vor allen Dingen bei körperlichem Missbrauch. Und ich glaube, die größten Schuldgefühle, die wir haben, sind die uns selbst gegenüber. Weil wir es nicht geschafft haben, uns zu verteidigen, weil wir nicht geschafft haben, laut genug zu schreien, weil wir nicht geschafft haben, uns körperlich zu wehren und, und. Und ich glaube, und das habe ich lange für gebraucht, selber auch zu verstehen, eigentlich mache ich mir selber die meisten Vorwürfe. Ja, nicht mal, dass von außen was kommt oder vom Täter selbst oder so, sondern dass ich denke, also es gibt ja diese verschiedenen Modi, in die man fällt, um sich eben abzukapseln in so einer Situation. Und zu merken, ich so ein bisschen wie, ich hatte es nicht drauf. Ich hatte es nicht drauf, mich selber zu retten. Ja, und das fühlt sich verdammt scheiße an. So. Und diese Schuldgefühle, glaube ich, die verlagern sich im Laufe des Lebens oft auf andere Lebensbereiche. Also zum Beispiel, ich habe selber drei Kinder und ich habe dann gemerkt, ich möchte auch in der Mutterschaft so perfekt sein. Ja, ich will die perfekte Mutter sein. Und wenn ich was nicht auf die Reihe kriege oder wenn es mal, keine Ahnung, nicht das beste Essen gibt oder, ja, dann denke ich direkt, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin schuld daran, wenn meine Kinder irgendwann traumatisiert sind im schlimmsten Fall, ja, oder wenn die ihr Leben nicht auf die Kette kriegen oder. Also ich will damit sagen, Ereignisse in unserem Leben, die die Wurzel für Schuldgefühle sind, die können sich verlagern auf andere Lebensbereiche, die erstmal augenscheinlich überhaupt nichts mit dem Ursprungsthema zu tun haben. Deswegen ist es so interessant, sich alles mal anzuschauen, was nicht so gut ist, weil es doch wieder ineinander verwebt ist, ja. Ja, und Scham muss man, glaube ich, gar nicht so groß ausholen. Scham ist ein unglaublich ekelhaftes Gefühl. Keiner möchte sich für irgendwas schämen. Und ich glaube, Beschämung fängt oft schon an, wenn wir kleine Kinder sind, durch Sprüche, durch Blicke, durch dass Grenzen nicht gesetzt werden. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die sagt, ja, sie musste mit 14 noch mit an den FKK-Strand. Ja, das wollte sie aber nicht. Also es sind die Momente, wo auch wieder wir nicht in der Lage sind zu rebellieren, zu sagen, ich möchte das nicht, ich finde das eklig, und so weiter. Und das ist so ein grundgesellschaftliches Thema, habe ich das Gefühl. Scham. Scham und Schuld. Ich glaube, da hatte ich sogar auch mal einen Workshop mit jemandem zu gemacht. Und ich glaube, da darf man auch wieder bei sich selber anfangen zu gucken, was ist denn der Mensch eigentlich ohne das Ganze? Was bin ich denn eigentlich ohne das Ganze? Ja, und gerade in der Traumabewältigung spielen Schuld und Scham immer wieder eine riesengroße Rolle, Ekel übrigens auch. Und da immer wieder zu gucken, okay, wo in meinem Leben ist es gerade und was hilft mir jetzt? Ich sag mal, wieder zum Kern zurückzukommen, der ich eigentlich bin, nämlich ein unschuldiges Baby, ja, als dass ich auf die Welt gekommen bin, was sicherlich keine Schamgefühle hatte und keine Schuldgefühle für seine Bedürfnisse, ja, sich daran zu erinnern und da in gewisser Weise auch anzudocken wieder.
Ja, super spannend. Ich danke dir sehr für deine ganze Offenheit, Katharina. Du hast auch so ein bisschen geteilt jetzt, ne? Dein Weg raus waren auch so diese ersten Momente, wo du dann angefangen hast, drüber zu sprechen. Dann kam Therapie und so weiter. Mich würden da zwei Sachen interessieren. Einmal, wie hast du, wenn man das so sagen kann, zurück zu dieser Lebenskraft und Lebensfreude gefunden, die, wie ich mir das vorstelle, eine ganze Zeit in deinem Leben nicht zugänglich war für dich, zumindest nicht so frei. Das vielleicht mal das Erste, und dann würde ich noch was anderes fragen, aber ich muss mich auch sortieren, immer so, weil es so spannend ist.
Ja, ich hole ja auch immer ein bisschen aus bei
Ja,
meinen
alles
Antworten.
gut.
Es gibt so viel zu sagen
Ja,
zu dem
ja.
Thema. Ich glaube, dass ich schon von Natur aus eine sehr, sehr kraftvolle Person bin.
Ja.
Also, ich glaube, da habe ich auch Glück in gewisser Weise, dass ich sehr viel Stärke in mir trage. Ich bin so ein Stehaufmännchen immer schon gewesen, nach wie vor. Und ich glaube, was ich ganz lange an mir verabscheut habe, ist mein größtes Geschenk, nämlich mein starkes Fühlen. Ich bin also ein Mensch, der sehr, sehr emotional ist, im Positiven wie im Anstrengenden, wenn man meine Mitmenschen fragt. kann leidenschaftlich lieben und leidenschaftlich aggressiv sein und wütend sein. Und ich glaube, irgendwann, als ich endlich angefangen habe, meinen Emotionen mal zuzuhören, statt zu sagen, ihr geht mir auf den Nerv, habe ich den Zugang zu meiner größten Quelle bekommen, die ich als Person in mir trage. Und das war sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr schwierig, das zuzulassen. Ist es manchmal immer noch, wenn man mit starken Emotionen überrascht wird oder von denen überrascht wird. Und ich glaube auch, um allen hier Mut zu machen, das ist ein Weg. Das ist nichts,
Ja.
wo man sagen kann, oh ja, also jetzt mit 11 ist mir das passiert, mit 19 sehe ich so aus, mit 25 so, mit 40 so. Nee, das ist so individuell. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, manchmal passieren auch Schritte, positive Dinge, ohne dass wir das direkt merken. Und dann sagen wir im Nachhinein, ach krass, guck mal, da habe ich ja voll meine Grenze gewahrt. Da habe ich ja schon wieder Nein gesagt. Ja, und was immer gut ist, ist, wenn man ein gutes Umfeld hat, wenn man also sich wirklich auch bewusst, und das weiß ich, das ist auch sehr schmerzhaft, sich von Menschen löst, die Kacke zu einem sind, die unfair sind, die manipulativ sind und so weiter, zu sagen, okay, raus. Ja,
Ja.
das kann man gut auch mit der Hilfe von Therapeuten schaffen oder von Menschen, die einen da unterstützen. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, damit es leichter wird. Und dann auch, glaube ich, um die eigene Stärke wieder zu erfahren, herauszufinden, was in meinem Alltag gibt es denn, was mich zutiefst erfüllt. Und das
Ja.
können die einfachsten Dinge sein. Das kann sein, ich koche gerne, ich tanze gerne, ich singe gerne beim Duschen. Egal was, ja. Und da wieder anzuknüpfen, immer mehr von dem zu machen, wo ich merke, da bin ich ich. Das ist ein Teil von mir. Das ist nichts Fremdes, ja. Und das zu integrieren. Und da möchte ich auch nochmal betonen, da geht es nicht darum, ich muss dann 500 Mal im Jahr irgendein Seminar buchen und ich habe nichts gegen Seminare, um Gottes Willen habe ich auch alles gemacht, ist alles gut. Letztlich aber jeden Tag zu gucken, was habe ich mir heute Gutes getan? Und da kommen wir wieder natürlich ganz kurz noch, bin gleich fertig.
Das ist total gut, nimm dir deinen Raum.
Da kommen wir wieder dazu, dass viele Menschen, die Missbrauch erlebt haben, denken, ihre Bedürfnisse sind nichts wert.
Ja.
Sie sind nichts wert, sie haben kein gutes Leben verdient und die ganzen Glaubenssätze, die da so kommen. Und auch da darf ich sanft zu mir sein. Und auch
Ja.
da im besten Fall darf ich, zum Beispiel, ich gehe dann zu Peter und sage, boah, ich habe gerade das Gefühl, ich bin so faul, weil ich jetzt mit dir hier eine Tasse Kaffee trinke in der Sonne. Guck mal, wie schlecht es anderen geht, ja?
Ja.
So. Und also krass, und das ist so eine Überforderung fürs Nervensystem. Ja, und da ist es total gut, wenn wir Menschen an der Seite haben, die uns da halten können, die koregulieren können und wenn wir uns auch mit Nervensystem mal ein bisschen beschäftigen, weil wir dann wieder in die Selbstliebe kommen. Und Selbstliebe ist ein großes Wort, ich weiß, sagen wir Selbstannahme kommen und zu sagen, ja, das ist gerade für mich total schwer, hier zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich fühle mich gerade richtig wie ein Loser. Ja.
Ja.
Dieses authentische Fühlen, dieses authentische Ich-Sein, dieses authentische Mitteilen auch, ja, und dem anderen zuzumuten, der kann das aushalten. Ja,
Ja.
das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um wieder in die eigene Kraft zu kommen.
Und ich finde, du hast es gerade ganz schön gesagt, auch zum Thema Selbstregulation, weil das erlebe ich natürlich auch immer wieder, dass Menschen so vermittelt bekommen, so bevor es läuft in deiner Beziehung, musst du lernen, dich selbst regulieren zu können, sonst lässt du das an deinem Partner und so weiter. Und dann entsteht auf einmal auf der anderen Seite so ein Druck, dass wir so lernen, so wir müssen alles selbst regulieren können, so ja. Aber
Ja.
dass dieser Faktor Koregulation auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, finde ich, man braucht halt einfach die Ganzheitlichkeit in dem Lebensweg generell, so ja. Und
Ja.
deswegen finde ich schön, dass du das auch nochmal herausstellst und vielleicht auch, um deine Geschichte natürlich da auch zu komplementieren. Du hast selber jetzt drei Kinder, du hast eine Partnerschaft schon ganz, ganz lange, wo natürlich auch ganz viel anfällt und du ganz viele Spiegel den ganzen Tag um dich herum hast, seit vielen, vielen Jahren. Ja? So stelle ich mir das zumindest vor. Ich kenne das aus meinem
Ja.
eigenen Leben. Ja? Und bist da deinen Weg gegangen und ich finde, das kann auch für die Menschen da draußen extrem viel Mut machen, die vielleicht jetzt gerade an der Stelle stehen und sich so fragen, hey, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt mit meiner Geschichte? Geht das überhaupt? Und vielleicht willst du da in die Richtung noch so ein paar Schubser mitgeben. Ich meine, du hast schon ganz viele mitgegeben, aber einfach um die Tür auch noch mal aufzumachen gerade.
Ja, also ganz viele Menschen denken, ich bin traumatisiert und deswegen beziehungsunfähig.
Ja.
Es ist was dran. Also definitiv, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, also Trauma zerstört Bindung. Und das Problem ist aber, oder eigentlich nicht das Problem, das Schöne ist eigentlich, wir wollen Bindung. Wir wollen unser Leben lang Bindung. Ja, egal wie alt wir sind. Wir wollen dazugehören, wir wollen geliebt werden, wir wollen selber lieben. Das ist erstmal ein richtig schöner Fakt, den man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen kann. Egal wie alt du bist, du willst Bindung. Auch wenn alles in dir schreit, auf gar keinen Fall. So, und ich glaube, dass Beziehungsfähigkeit ganz viel mit Vertrauen zu tun hat und dass es auch dauern darf, wieder zu vertrauen. Und auch dauern darf, wieder Intimität zuzulassen. Und dass auch Tränen fließen dürfen und Selbstzweifel und alles, was dazu gehört. Ich kann aber so viel sagen, es lohnt sich, auch den Weg zu gehen. Es lohnt sich, sich mitzuteilen, nicht alles alleine machen und schaffen zu wollen. Weil wir werden ja nicht umsonst in eine Gruppe, in eine Familie geboren, weil wir eben nicht überlebensfähig sind alleine. Ich dachte das auch lange. Boah, wie viele Jahre meines Lebens habe ich mich einsam gefühlt, weil ich dachte, ich muss alles alleine schaffen. Nein. Ja, such dir Menschen. Und wenn es nicht deine Partnerin oder dein Partner ist, such dir eine Therapiegruppe, eine Selbsthilfegruppe, einen Kreis von Männern oder Frauen, whatever. Ja, eine schamanische Lehrerin oder Lehrer, es kann alles sein. Ich bin damals ins Kloster gegangen, habe 10 Tage meditiert und geschwiegen. Egal, ja, mach das, wo du das Gefühl hast, das ist richtig, das fühlt sich gut an. Und erlaube dir, in einer Beziehung zu lernen. Du musst nicht alles vorher können. Das geht überhaupt nicht. Es ist unmöglich, weil auch dein Partner Themen mitbringt, die auch wieder auf dich überschwappen, auf die du auch wieder reagieren musst, wo auch wieder dein inneres Kind etc. getriggert wird. Von daher geht doch den Weg gemeinsam und gib dir erstmal einen Schubser zu sagen, ich probiere es wenigstens mal. Ich lasse mich mal so ein bisschen drauf ein, ja, weil die gute Nachricht ist immer noch, trotz Trauma, trotz Missbrauchs, sind wir immer noch in der Lage, Beziehungen zu führen, einfach deswegen, weil wir so gebaut sind, weil wir das brauchen, weil uns das nährt und weil es gut für uns ist, für unsere Seele.
Das ist wundervoll. Das ist eine super schöne Message, Katharina. Und ich will auch fast sagen, zu dem Beziehungsthema können wir natürlich, allein dazu können wir auch, vielleicht
Ja.
machen wir dazu mal einen Kongress zusammen. Das
Ja.
ist auch so ein Ding. Aber es ist auch so schön, weil viele verstehen unter diesem Beziehungsthema ja oft so, dass es ist schön und verbinden dann diese ganzen Dinge in den ersten 1, 2, 3 Jahren, die alle so schön sind und die alle so toll finden und so. Und dann fängt diese Arbeit an und für mich liegt da tatsächlich dann auch das Gold in einer Beziehung oder so. Du hast gerade gesagt, wir gehen in eine Beziehung, um zu lernen. Wenn du es so ein bisschen erweiterst, kannst du auch sagen, wir gehen in eine Beziehung, um zu heilen, wir gehen in eine Beziehung, um zu wachsen und diese ganzen Komponenten, ne? Und deswegen, ich finde das super schön, wie du da den Kontext bringst. Ich habe noch einen so einen Punkt, der mir noch so ein bisschen nachschwingt. Du hast es ganz am Anfang so ein bisschen geschildert, als du über deine Geschichte gesprochen hast, über dich selbst reflektiert und dann diesen Spruch gehört hast von außen, von Experten, Therapeuten, wie auch immer, die dann sagen, es gibt schon so eine, wie soll ich sagen, so eine Gemeinsamkeit von Missbrauchsopfern, aus welchen Familien kommen die, was sind da und so weiter. Und dann ist natürlich für mich als Vater direkt so, Alarm-Ding, so, okay, was sind diese Kriterien, was sind diese Dinge? Und ich will die gar nicht so jetzt auftischen, sondern vielmehr das Feld so ein bisschen größer machen und dich fragen, auch so als Mutter und auch als natürlich mit der eigenen Erfahrung, wie können wir unseren Kindern einen Raum herstellen, in dem sie sich so sicher fühlen, dass zum einen natürlich nichts passiert, zum anderen sie vielleicht auch nicht ausstrahlen und zum dritten, wenn etwas passiert, doch diese Bereitschaft da ist, das zu teilen und sich irgendwie sicher zu fühlen in der Familie.
Ja, da können wir ganz, ganz viel für tun. Das erste ist, in unserer, wird jetzt vielleicht einige überraschen, aber in unserer Elternschaft von unserem Ego-Trip runterzukommen. Also das heißt, wenn unsere Kinder uns ärgern, ich nenne das mal ärgern, ich würde das eigentlich anders benennen, aber der Einfachheit halber, wenn unsere Kinder uns triggern, ja, weil das machen sie, Das machen sie ganz natürlich. Die denken sich da auch nicht viel bei. Dann eben von dem Ego-Trip runterzukommen und zu sagen, okay, krass, irgendwas stößt das hier gerade bei mir an. Das ist irgendwie voll scheiße, fühlt sich gerade mega kacke an. Am liebsten würde ich dem einen runterhauen, aber das geht so dermaßen gegen meine Werte, dass ich es Gott sei Dank nicht tue, ja. Aber Moment, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Ja, und das erstmal als Grundwert in der Elternschaft zu nehmen. Mein Kind ist nicht das Problem. Punkt.
Krass.
So. Und das schließt mit ein, dass ich auch tatsächlich in der Elternschaft, ich bin mit 20 Mutter geworden. Ich war noch eigentlich selber ein Baby gefühlt im Nachhinein. Aber was ich gelernt habe, ist, ich möchte meinen Kindern das mitgeben, was ich selber nicht hatte. Und das war manchmal gar nicht so einfach, weil ich die Grenze ja gar nicht kannte. Ich habe zum Beispiel meinen Sohn, meinen Erstgeborenen damals auf dem Arm gehabt und ich hatte schon Angst, dass es übergriffig ist, ihn am Windelpo zu halten, weil ich dachte, boah, nachher sagt irgendjemand, ey Katharina, das kannst du nicht machen, ne? Ich musste also erstmal mit diesen Kindern lernen, was sind denn Grenzen? Ja. Und da musste ich erstmal selber total feinfühlig für meine Umwelt werden, für die Kinder werden, für mich werden. Und dann habe ich nun mal 3 Kinder bekommen und alle sind anders. Ja, also alle haben andere Grenzen. Und ich sage mal so, das ist auch ein Grundwert in der Elternschaft oder kein anderer sein, zu sagen, ich respektiere die Grenze meiner Kinder und das muss nicht meine eigene sein. Ja, also wenn zum Beispiel, ich sag mal, meine Tochter zum Beispiel, die hat das gehasst, wenn man ihr die Haare gekämmt hat. Und für mich war das echt so, mir hat es in den Fingern gekribbelt. Ja, ich wollte das aber so unbedingt, ne? Ich fand das so schrecklich. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber das ist halt ihr Körper. Das ist nicht mein Recht, sie da zu kämmen. Aber es ist auch mein Bedürfnis, dass meine Kinder gekämmte Haare haben. Also brauche ich einen Kompromiss. Also gehe ich ins Gespräch. Also mache ich einen Kompromiss, dass sie das selber macht. Ja, oder ich nur noch nachkämme, oder. Das heißt, eigentlich ist Elternschaft immer ein Finden von Kompromiss, von Bedürfnisse in einen Topf schmeißen. Und ja, dazu gehören auch die von uns Eltern, zu 100% genauso wie von den Kindern. Und zu sagen, wie können wir jetzt aus dieser ganzen Brühe, die vielleicht so unterschiedlich schmeckt, eine Suppe kochen, die irgendwie für alle genießbar ist. Ja, und da sind Grenzen achten, liebevoll miteinander sein. Und Vertrauen schaffen, für mich die absoluten Grundwerte. Das heißt, meine Kinder sollen immer wissen, egal was sie gemacht haben. Und mein großer Sohn, der 16-Jährige, meinte letztens, was ist, wenn ich eine Bank überfalle? Kann ich dann auch noch zu dir kommen? Und wenn ich jemand ermordet habe? Und ich so, ja, ich finde das dann sicher nicht gut, aber natürlich, ja. Und dann gucken wir gemeinsam hin, warum zur Hölle musstest du das machen, ja? Aber
Ja.
ich werde dich doch nicht verstoßen. Ja, also dieses Grundvertrauen den Kindern mitzugeben, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen. Und im besten Fall sind es die Eltern.
Ja.
Und da möchte ich noch mal was ganz, ganz Wichtiges zum Schluss sagen. Dafür müssen wir selber nicht Buddha sein. Also das können wir auch schaffen, wenn wir noch 100 Themen auf dem Tisch haben,
Im unerleuchteten Zustand
genau,
sozusagen.
völlig unerleuchtet sind,
Ja.
völlig keine Ahnung, manchmal nicht mehr wissen, wo der Weg lang geht und überfordert sind von dem ganzen Familienchaos und so weiter. Aber
Ja.
trotzdem können wir den Kindern mitgeben, ich bin für dich da. Ich komme, was wolle.
Wundervoll.
Und damit schützen wir
Katharina.
natürlich, das ist Prävention, ne? Also das ist
Ja.
Prävention.
Und ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, ehrlich gesagt. Das ist wirklich super inspirierend. Es ist berührend für mich. Es ist reflektierend und ich glaube, ein ganz wundervoller Beitrag für Menschen da draußen, die sich sehr wahrscheinlich, also viele, die jetzt hier zusehen oder zuhören, sich sehr aufgehoben fühlen. Und selbst wenn es nicht selbst eine Erfahrung dazu gibt, dennoch mitfühlen können. Und ich glaube, das ist auch das, worauf wir uns am Ende des Tages verlassen können und dürfen, dass dieses Mitgefühl in uns allen veranlagt ist und dass wir in dieses Mitgefühl alle eintauchen dürfen, wenn es eben um unsere Geschichten und unser Leben geht letztendlich.
Ja.
Und Dieses Bild vom Haarecamp nehme ich auch mit, weil das ist ja auch eine Thematik, die wir auch haben zu Hause. Tatsächlich, ja. Mein Sohn hat auch so lange Haare, und so weiter. Jetzt, ach Gott, ja.
Ja,
Ja, es
es ist
gibt,
wirklich
und dann dieses,
grauenvoll.
man lernt ja auch nicht aus, ne? Dann gibt es wieder da und ach, Moment mal, da hat es auch mit Grenzen zu tun und so. Ach, spannend, also das ist echt krass.
Ja, ich habe dann vielleicht einen Tipp. Ich habe meiner Tochter dann gesagt, ich möchte halt auch nicht, dass du gesellschaftlich irgendwie dann oder in der Gesellschaft irgendwie gemobbt wirst oder blöd angemacht wirst, weil deine Haare aussehen, als hättest du Dreadlocks, ja. Und mir ist das halt auch unangenehm. Also da spreche ich auch von mir.
Ja,
Dann
ja.
sage ich, das ist mir als Mutter unangenehm, mit jemandem rumzurennen, der so aussieht und mein Kind ist. So.
Ja.
Ja.
Großartig. Okay, Katharina, du, ich würde dir gerne einfach noch ein paar Minuten geben, weil das war ursprünglich der Aufhänger für unser Gespräch jetzt, euer Kongress, der jetzt bald losgeht. Und ich habe auch auf eurer Landingpage schon mal ein bisschen geguckt, wer da alles dabei ist. Es ist wirklich ein ganz, also sehr renommierte Menschen, die sich mit Traumaarbeit beschäftigen und auch mit vielen anderen Themen. Vielleicht magst du so ein bisschen uns noch abholen. Also vielleicht noch mal kurz, worum geht's im Kongress? Wann findet er statt? Was ist deine Message dahinter? Wo geht das hin? Und anmelden können die Menschen, die sich jetzt geschaltet haben hier oder zuhören, natürlich durch die Links, die irgendwo hier zu finden sind unter diesem Video. Das ist überhaupt kein Thema, aber vielleicht so
Ja,
für den Rahmen noch ein paar
genau,
Worte von
also
dir.
ja. Also gegen Missbrauch Kongress 2.0, wie ich ihn nenne. Das heißt, die ganzen Sprecher vom ersten Mal sind auch mit dabei und halt einige neue Sprecher. Ich habe sehr renommierte Menschen dabei, unter anderem Verena König, Dami Scharf, Mai Nien, und so weiter. Also ich habe auch Menschen interviewt, nicht nur zum Thema Traumatherapie, sondern mir war es auch wichtig, Menschen dabei zu haben, die sich speziell auf den Körper zum Beispiel fokussieren. Ich habe ein Interview mit einem Strafverteidiger geführt, was ultra spannend war, um mal die Perspektive der Täter anzuschauen, wen sowas interessiert. Ich habe auch Themen dabei, lohnt es sich jetzt anzuzeigen oder nicht? Also es ist ein sehr geerdeter Kongress, in dem es nicht darum geht zu sagen, alles hat seinen Sinn. Sorry, da musste ich mal was zu sagen jetzt. Sondern wie kann ich jetzt aus der Scheiße, die ich erlebt habe, Gold machen? So könnte man das sagen. Was ist mein nächster Schritt? Und das ist alles sehr praxisorientiert. Das heißt, es wird auch mehrere Workshops geben in der Zeit, wo man dabei sein kann mit den Ta Traumatherapeuten. Da geht es unter anderem tatsächlich auch viel um das Thema Beziehung in dieser Runde jetzt. Keine Ahnung, ist so zu mir gekommen. Ist ja auch ein super spannendes Feld. Und was auch neben den ganzen Experten, sage ich mal, an Interviews da ist, es sind, glaube ich, mittlerweile an die 40 Interviews dazu, sind auch betroffenen Interviews. Und zwar von Menschen, da hatte ich dann bei der ersten Runde einen Aufruf gemacht über Facebook und so weiter, habe gesagt, wer möchte seine Geschichte erzählen? Mir war aber wichtig, dass man sich dann nicht in dem suhlt, was passiert ist, sondern dass man halt aufzeigt, wie bin ich da rausgekommen? Was hat mir geholfen? Und das hat sich beim ersten Durchlauf jetzt schon als so, so wertvoll gezeigt für die, die zugeschaut haben, weil sie sich natürlich damit auch sehr, sehr stark identifizieren können. Und die sind dieses Mal dann auch wieder dabei, alle, die dann gesagt haben, darf noch mal ausgestrahlt werden. Genau. Und ja, natürlich sollte man meine Stimme halbwegs angenehm finden und mich, sonst lohnt sich's nicht. Aber wenn du sagst, entweder ich kenne jemanden, ich arbeite vielleicht auch mit Menschen, die Missbrauch erlebt haben. Auch da gibt es viele Rückmeldungen von Leuten. Oder ich habe es selber erlebt oder beides. Fühl dich herzlich willkommen, dabei zu sein. Es ist 100% kostenlos. Es läuft vom 1. bis 9. April 2026. Und ja, ich wünsche mir, und das ist meine Mission, dass jeder, der da einen Blick reinwirft oder auch zwei oder drei, wirklich sagt, boah, ich habe da was richtig Gutes für mich mitgenommen und ich kann jetzt weitergehen. Und das hat auch das Feedback der ersten Runde sehr, sehr deutlich gezeigt. Also da habe ich nicht mit gerechnet. Das war sehr schön und die Kommentare findet ihr auch noch unter den Interviews von der ersten Runde. Da kann man sich auch noch mal durchlesen, wenn man möchte.
Wundervoll, unglaublich wertvoll, deine Arbeit, Katharina, gerade auch in den Kongress jetzt rein. Und ich kann es einfach, ja, uneingeschränkt empfehlen für jeden, glaube ich. Nicht nur für Betroffene, nicht nur, wenn das Thema schon was gemacht hat, sondern es ist für mich als auch so ein Thema, das muss auch noch weiter in gesellschaftliche Bereiche, es muss in die Schulen und so weiter. Es ist einfach so ein Thema. Du hast die Statistiken am Anfang genannt und es geht uns alle was an. Das ist einfach auch die Message, die ich gerne auch rausgeben möchte und unterstreichen möchte. Katharina, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude auch mit dem Kongress, viele Menschen zu erreichen, weil ich weiß, dass es natürlich dann auch sehr erfüllend ist, Menschen zu berühren und irgendwie dann auch auf den Weg zu nehmen. Die letzten Worte möchte ich dennoch wieder an dich zurückspielen nach unserem Gespräch hier, was auch immer gerade noch da ist, was du noch teilen möchtest. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, freue mich, wenn wir uns irgendwann persönlich kennenlernen, vielleicht in Portugal
Oder in Köln.
oder in Köln. Ja, wir werden sehen.
Da komme ich ja
Genau.
her.
Ja, deswegen ist auch witzig so die
Ja.
Verbindung. Und ich danke dir sehr und jedem, der hier zugehört hat. Ja, bleibt uns treu sozusagen im Kongress und gerne auch im Podcast. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Und jetzt mal rüber zu Katharina für die abschließenden Worte von deiner Seite.
Ja, danke für das Interview und deine schönen Fragen. Ich musste mich doch an der einen oder anderen Stelle kurz fassen, weil es einfach sehr, sehr umfangreich ist.
Ja.
Und ich möchte allen, die hier zuhören, noch eine Sache mit auf den Weg geben, die für mich in meinem Leben zu 100% so passiert ist. Und ich glaube auch bei jedem anderen. Und zwar ist das so ein Spruch, der ein bisschen ein Leitsatz für mich geworden ist. Mut wird immer belohnt. Das heißt, geh für dich, ja, geh für dein Seelenheil, für das, was in deinem Leben noch auch ein Stück weit auf dich wartet, was wiederentdeckt werden möchte in dir, und schreite da mutig voran. Und wenn du Angst davor hast, ist das okay, Angst darf da sein, und dann mach halt kleinere Schritte. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach ein bisschen vorwärts zu laufen, auch wenn das manchmal ein Feld ist, in dem wir uns nicht ganz so wohl fühlen. Aber ich glaube, es wird belohnt.
Wundervoll. Ich danke dir. Alles Liebe.
Dir auch, euch auch. Tschüss.
Tschüss.